Ja, einige von uns haben die Feiertage gut genutzt, um einfach mal woanders zu sein. Ich habe wirklich schöne Statusbilder aus Frankreich gesehen. Und man bekommt Lust, das sich auch mal anzuschauen. Nur die Sprachbarriere schreckt mich ab. Andere waren wandern. Wir durften ein Stückchen Schweiz erleben mit vielen lieben Geschwistern. Das gemeinsame Singen, die Gespräche, die Ausflüge. Das gibt dir so viel Mut und Zuversicht. Am liebsten wäre es uns, wenn diese Momente gar nicht enden täten. Aber wenn so eine Freizeit endet, dann muss ich zeigen, ob es gelungen ist, den geistlichen Input wirklich mit in den Alltag zu bringen. Gerade als Teilnehmer einer christlichen Freizeit muss man sich vor Augen halten, dass die Bibeltexte, die dort betrachtet werden, zumeist mitten im Alltag spielen und nicht dauerhaft im Urlaub. Ja, außerordentliche Dinge jenseits des Alltags sind auch in Matthäus Kapitel 16 passiert. Jesus hat mit seinen Jüngern einen Ausflug in die Gegend von Caesarea Philippi gemacht und Petrus hat dort die wahre Identität von Jesus erkannt, hat ihn bekannt als den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat angekündigt, dass auf diesem Bekenntnis seine Gemeinde gebaut ist. Auf einem Bekenntnis, welches nicht menschlich, sondern göttlich ist. Und wir können uns vorstellen, wie toll Petrus und die anderen sich in diesem Moment gefühlt haben. Aber gleich darauf hat Jesus davon gesprochen, was es ihn kosten würde. Er würde leiden und sterben, aber am dritten Tag auferweckt werden. Das wiederum wirkte wie ein Missklang, wie eine falsch gesungene Note. Petrus hat dann sofort protestiert und Jesus hat ihn sofort zurechtgewiesen. Denn diese wohlmeinenden Worte, Herr, das darf dir niemals geschehen. Das waren doch nur allzu menschliche Worte. Und bis heute sehen wir, dass die Gemeinde von Jesus immer mit dieser Herausforderung kämpfen muss und kämpfen wird, eine alltagstaugliche Gemeinschaft zu sein, die nicht nur von einem Hochpunkt zum nächsten eilt, sondern auch die Dinge akzeptiert, die mit Ausharren und Leiden zu tun haben. Das bedeutet, du wirst für dein echtes Bekenntnis zu Jesus nicht unbedingt Applaus ernten. Es heißt, wir werden nicht dafür gelobt, dass wir zur Gemeinde Christi gehören. Jesus erkauft die Gemeinde durch sein Leiden und er befähigt uns, ähnliche Situationen durchzustehen. Mehr noch, er erwartet das sogar. Deshalb heißt es in Kapitel 16, Vers 24, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Das Kreuz als christliches Symbol ist gut bekannt und in christlichen Kreisen wird viel über das Kreuz geredet. Aber ich möchte behaupten, dass es nicht unbedingt immer gut verstanden wird. Das Kreuz, wir wissen, ist viel mehr als ein Schmuckstück. Das Kreuz ist auch viel mehr als nur eine Zusammenfassung von all unseren Alltagsnöten. Wir wissen, so mancher von uns hat Schmerzen im Kreuz, aber das sind nicht unbedingt die Kreuzesschmerzen, von denen Jesus spricht. Viele sehen das Kreuz von Golgatha oft aus einem Blickwinkel, der sagt, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Und da das stellvertretend passiert ist, muss mit mir eigentlich nicht mehr viel passieren. Mir ist vergeben und fertig. Der einzige Schmerz, der verbleibt, sind dann eben die Herausforderungen des Alltags. Tatsächlich haben die ersten Christen das nie so verstanden. Für sie war der Tod von Christus etwas, in das man hineingenommen werden muss. Bei der Bekehrung, wissen wir, wird der alte Mensch mit Jesus gekreuzigt, dann mit ihm begraben im Wasserbad der Taufe. Dann erst beginnt ein neues Leben. Und man kann Römerbrief Kapitel 6 zum Beispiel lesen, da ist diese Sache beschrieben. Aber dieses neue Leben, was man bekommt. Das ist ein Leben, wo wir uns nicht mehr selber gehören. Die Nachfolge endet nicht am Tag der Taufe. Hier fängt sie erst an. Das Kreuz liegt also für uns nicht nur in der Vergangenheit. Es begleitet uns in der Gegenwart und es wird auch an der Weggabelung von so mancher zukünftigen Entscheidung stehen. Schmerzhaften Entscheidungen auch. Das Kreuz ist eigentlich das totale Gegenteil von unserem natürlichen Selbsterhaltungstrieb. Mal ehrlich, Das müsste doch die meisten Menschen abschrecken, Jesus nachzufolgen. Und sicher tut es das in vielen Fällen. Manche zitieren sogar ein Wort von Paulus ohne Zusammenhang, wo er sagt im 1. Korintherbrief, wir wären die elendsten unter allen Menschen. Und unter der Voraussetzung, dass damals auf jenem Hügel bei Jerusalem nur eine Kreuzigung und anschließend eine Beisetzung stattgefunden hätte, stimmt das. Aber Jesus hat ja nicht nur sein Leiden, seinen Tod, sondern auch seine Auferstehung angekündigt. Und deshalb konnte er schon hier in Matthäus 16 zu seinen Schülern sagen, wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. So kann nur ein Auferstandener sprechen, jemand, der auferstehen wird. Denn, sagt Jesus, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Wir sollen Dinge aufgeben für Jesus, aber wir wollen Dinge doch lieber bewahren. Wer verheiratet ist, ist froh über seine Ehe. Wir haben uns da etwas aufgebaut. Zwei Leben wurden hier miteinander verwoben. Und die Kinder, natürlich, ihr Lachen, ihre Zukunft, die Hoffnung, dass etwas von uns in ihnen weiterlebt. Oder deine Karriere, dein guter Ruf, die Art, wie über dich gesprochen wird, wenn du den Raum verlässt. Wir wollen in guter Erinnerung bleiben, ein Vermächtnis hinterlassen. Was gibt es noch? Hauptsache gesund. Ja. Die Fähigkeit, morgens ohne Schmerzen aufzustehen und sich mit einem Gefühl der Souveränität durch die Welt zu bewegen. Und hinzu kommen noch all die Visionen und Wünsche, was aus deinem Leben noch alles werden könnte, wenn sich die Dinge richtig entwickeln. Wir halten uns daran fest. Wir bewachen diese Dinge. Wir bauen sogar Systeme auf, um sie zu schützen. Wir messen unser Leben daran, wie gut es gelingt, das alles in Erfüllung gehen zu lassen. Und doch lösen sich diese Dinge nach und nach auf. Das geschieht nicht immer urplötzlich, oft langsam, fast unmerklich. Kinder werden groß und ziehen aus. Unsere Körper werden schwächer. Unser Ruf verändert sich mit jedem, der was weitererzählt, bis auch der Letzte, der uns kannte, nicht mehr da ist und bis wir, von einem Grabstein mal abgesehen, in Vergessenheit geraten. Selbst die besten Ehen enden auf die eine oder andere Weise in Trennung. Was kann denn ein Mensch tatsächlich behalten? Christus gibt eine Antwort, die dem Instinkt zuwiderläuft. Was du zu behalten versuchst, wirst du verlieren. Und überleg mal, das stimmt. Egal, ob jemand an Christus glaubt oder nicht, diese Aussage ist unwiderlegbar. All diese Dinge werden uns entgleiten, früher oder später. Teil 2 der Aussage ist die große Herausforderung. Stimmt das wirklich? Was du weggibst, das wirst du erst wirklich bekommen. Das scheint nicht nur so ein Spruch zu sein. Das ist nicht bloß eine Metapher. Das ist das Grundgesetz in Gottes Reich. Was immer Gott übergeben wird, in seinen Plan, eingebunden, in seiner Obhut anvertraut, das entzieht sich dem Verfall. Das wird in etwas aufgenommen, das weder durch die Zeit noch durch den Tod zerfällt. Stell dir vor, du siehst deine Ehe nur als etwas an, was dich glücklich macht. Dann hast du diese Ehe nicht Gott übergeben. Sie soll doch die Treue Gottes zu seinem Volk widerspiegeln. Unsere Kinder. Wenn wir sie nur für uns haben wollen, dann haben wir sie nicht Gott übergeben. Es mag schmerzen zu wissen, dass sie nicht immer bei uns wohnen werden. Aber wenn die Kinder Gott gehören, dann dürfen wir wissen, dass Gott nicht unsere Geschichte, sondern seine Geschichte mit ihnen fortschreibt. Dann bleibt noch die Karriere und der gute Ruf. Es muss uns allen klar sein, dass unsere Arbeitskraft jederzeit ersetzt werden kann. Aber dein Einfluss für Gottes Reich, der ist nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Haben deine Arbeitskollegen nach Jahrzehnten der Zusammenarbeit gesehen, dass du nicht nur für deinen Job gelebt hast? Wenn ja, dann bleibt am letzten Arbeitstag mehr als nur ein freundliches Händeschütteln und eine Abschiedstorte. Und auch die Hauptsache namens Gesundheit. Sie lässt sich nicht in eine Konservendose tun. Sie hat ein Verfallsdatum. Nimm dein Älterwerden als Signal. Noch hast du Dinge, die du bewusst Gott übergeben kannst, bevor sie von selber verschwinden. noch können wir die Botschaft verkünden, dass es weitergeht, wenn wir den Ballast loslassen, unseren Stolz, unsere Errungenschaften, unser Selbstmitleid. Tatsache ist, die Welt wird sich auch ohne uns weiterdrehen, aber wer dauerhaft Teil einer neuen Welt sein möchte, der sollte umsortieren und seine Prioritäten neu ordnen. Jesus sagt, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königswürde haben kommen sehen. Geht es euch auch so, dass ihr diese Stelle zu 50% versteht und zu 50% Fragezeichen auftauchen? Ja, Jesus wird einst Gericht üben, das verstehen wir, mindestens so gut, wie wir es oft auch verdrängen. Aber dieser Punkt ist uns zumindest klar. Rätselhaft ist der zweite Teil dieser Ankündigung. Jesus spricht hier von einem Ereignis, das sehr bald geschehen würde. Einige, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seinem Reich haben kommen sehen. Wie lange haben Menschen damals im ersten Jahrhundert gelebt? 40, 50, vielleicht 60 Jahre? Es sind einige hier im Raum, die sind älter als das. Und selbst wenn jemand 100 Jahre und mehr schaffen würde, dann stellt sich doch die Frage, ob das, was Jesus hier ankündigt, nicht schon längst passiert sein müsste. Wenn Jesus hier vom Ende der Welt redet, so müssten einige dieser Leute noch leben. Skeptiker haben manchmal gesagt, schau mal, wie Jesus sich doch geirrt hat. Aber die Formulierung des Herrn, dass einige den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Wisst ihr, wie viele frühe Christen das interpretieren? Sie beziehen das direkt auf das Ereignis, was etwa eine Woche später folgte. Es ist, als ob sie uns sagen würden, blättere doch einfach mal weiter in deiner Bibel, lies, was als nächstes geschah. Und was steht dort? 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Das passt insofern, weil wirklich nur 3 Jünger kamen, um das zu erleben. Nur der innerste Apostelkreis wurde hier einbezogen. Aber diese Formulierung, sie werden den Tod nicht schmecken bis, das klingt doch eher nach einem Ereignis, welches nicht nur ein paar Tage später, sondern ein paar Jahre später stattfindet. Wir kommen des Rätsels Lösung näher, wenn wir schauen, was bei dieser Verklärung auf dem Berg noch passiert ist. Da heißt es, auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Zu reden? Ja, worüber? In einer Parallelstelle in Lukas Evangelium Kapitel 9, da wird es noch konkreter. Dort heißt es bezüglich Mose und Elia, auch sie waren vom himmlischen Glanz umgeben und redeten mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Also, dieses übernatürliche Ereignis, dieses Treffen auf dem Berg, ich nehme an, es war der Berg Hermon, das fand nur wenige Tage später statt. Aber die Beteiligten reden hier miteinander über Ereignisse, die in ein paar Monaten oder Jahren passieren würden. Und merkt ihr, was sie hier besprechen, ist das gleiche Thema, was Jesus mit seinen Jüngern eben noch besprochen hatte. Der Menschensohn muss leiden, getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Gott wird dadurch seinen Sohn als wahren König bestätigen und seine Gemeinde wird ihn in aller Welt verkündigen. Aber vorher wird es hart. Diesmal aber hat Petrus nicht protestiert. Er und Jakobus und Johannes, sie sehen hier in diesem Moment nicht das Leid und die Schwierigkeiten. Sie sehen Herrlichkeit. Sie sind überwältigt. Und sie sehen, dass Gott die Kontrolle über alles hat. Überleg mal, wie beeindruckend diese Szene gewesen sein muss. Stell dir vor, du könntest Mose mit deinen eigenen Augen sehen. Der Mann, durch den Gott sein Volk aus Ägypten gerufen hat. Ein Mann, der so eng in der Gegenwart Gottes gelebt hat, dass damals schon sein Angesicht geleuchtet hat. Und seine Verbindung zu Jesus ist klar. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr schicken. Und jetzt durfte Mose diesen Angekündigten, den Jesus, selber sehen. Und da war Elia, der Prophet, welcher so mit Eifer für Gott eingetreten war und der so einen feurigen Abgang hatte. Auch er darf Jesus schauen. Auch seine Anwesenheit ist ein wichtiges Zeugnis. Ja, warum erscheinen gerade Mose und Elia? Warum gerade die beiden Figuren? Sonntags beschäftigen wir uns ja mit vielen Helden in der Bibel und die Frage stellt sich, warum werden hier gerade Mose und Elia ausgesucht? Und da habe ich einen Kommentar zum Matthäus-Evangelium aus dem 4. Jahrhundert gefunden, wo jemand Folgendes schreibt. Zitat: Warum aber lässt er Mose und Elia auftreten? Dafür können viele Gründe angeführt werden. Zuerst, da manche Leute ihn, Jesus, für Elia, andere für Jeremia, wieder andere für einen der alten Propheten erklärt hatten, so lässt er die Vornehmsten erscheinen, damit man auch hierdurch den Unterschied zwischen den Knechten und dem Herrn erkenne und einsehe, wie berechtigt das Lob von Petrus war, als er bekannte, er sei der Sohn Gottes. Dazu kommt ein anderer Grund. Immer wieder klagten die Juden ihn an, er übertrete das Gesetz. Mose hatte ja das Gesetz gegeben. Die Juden mussten also schließen, hätte er so gehandelt, wie sie behaupteten, so hätte es Mose nicht ruhig hinnehmen können. Hätte er das Gesetz übertreten und sich damit im Gegensatz zu dem Gesetzgeber gestellt, so hätte ihnen dieser keine Ehrenbezeugung geleistet. Elia hatte für die Ehre Gottes geeifert. Er wäre nicht dieser Einladung gefolgt und zu ihm gekommen, wenn er ein Widersacher Gottes gewesen wäre, wenn er sich selbst Gott genannt, sich dem Vater gleichgestellt hätte, ohne wirklich zu sein, was er vorgab. Zitat Ende. Also nach anderen Worten, Mose und Elia sind Zeugen dafür, dass die Ansprüche von Jesus gerechtfertigt sind. Sonst hätten Mose und Elia diese Einladung zu diesem Treffen gar nicht angenommen. Und wir sehen, Jesus ist größer als alle Gottesmänner, die vor ihm kamen. Und er erfüllt all die Erwartungen. Sie alle konnten nur das Licht widerspiegeln, aber Jesus ist der direkte Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Ach, muss das beeindruckend gewesen sein, wie herrlich. Ach, könnte das ewig so weitergehen? Und was sagt Petrus? Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Lasst uns eine Freizeit veranstalten. Und da wir keine Unterkunft gebucht haben, bauen wir uns selber welche. Ich kann den Petrus so gut verstehen. Hier auf dem Berg ist es herrlich, hier sind sie sicher. Niemand wird sie hier finden und niemand wird hier Jesus irgendein Leid zufügen. Ach, könnten sie noch eine Weile hier bleiben, nicht heruntersteigen, nicht den Weg nach Jerusalem weitergehen. Drei Hütten und wir können diese schöne Gemeinschaft noch weiter ausdehnen. Als wir auf der Osterfreizeit waren, hatte ich mir das auch gewünscht. Na, im Prinzip sind solche Höhepunkte wie schützende Blasen. Du lebst mal kurz wie in einer Bubble. Und als wir beim Ostertreffen in die Stadt gegangen sind, um zu singen, da gab es auch schön Applaus von den Zuhörern. Wir mussten in dem Moment überhaupt keine Sorge haben, dass wir für unseren Glauben Ungemach erleiden. Aber der Alltag ist nie fern. Und es kann schneller ernst werden, als wir meinen. Während wir da in der Stadt nämlich gesungen haben, habe ich aus dem Augenwinkel heraus einen älteren Herrn unter den Zuschauern bemerkt. Und für den Moment dachte ich, kann das sein? Denn er sah sehr ähnlich aus wie ein bekannter amerikanischer Theologe, der für seine liberalen Ansichten bekannt ist und schon vielen, in Anführungszeichen, geholfen hat, ihren naiven christlichen Glauben abzulegen. Ich habe dann nach unserer Heimkehr dem Bruder geschrieben, der bei unserem Auftritt gefilmt hat, und ihn gebeten, mir seine Aufnahmen zu schicken. Und bei einem Schwenk sieht man diese Person. Meine Frau und ich haben den Mann im Video mit einem offiziellen Bild von Wikipedia verglichen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich doch jemand anders war. Aber stell dir vor, genau dieser Mensch wäre da gewesen. Ich habe ihn auf YouTube gesehen, wie er debattiert. Ich weiß, was der argumentativ drauf hat. Hätte der uns jetzt in eine Diskussion verwickelt, hätten wir glaubhaft darlegen können, gerade im Kreuzverhör eines Skeptikers, warum wir daran glauben, dass Christus wahrlich auferstanden ist? Hätten wir den Mut gehabt, uns dieser Situation zu stellen? Ihr seht, bei unserem Wirken nach außen gibt es noch viel Luft nach oben. Das Kreuz zu tragen ist mehr, als sich zu getrauen, in der Öffentlichkeit zu singen, obwohl das auch schon ein guter Schritt ist. Kreuzesschmerzen, das sind solche, wo wir unseren guten Ruf auch verlieren können, wo wir uns öffentlich bloßstellen, weil wir zu unserem Herrn gehören. Nein, die schönen Momente bleiben nicht. Gott ruft uns zurück in den Alltag. Während er Petrus noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme: Dies ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht auf der Erde. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte: Steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck: Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Mit einem Mal ist alles vorbei. Die Freizeit ist zu Ende. Wie nehmen die drei das Erlebte mit sich? Zuerst gilt: Jesus ist noch da. Er geht mit ihnen den Berg hinab. Wir folgen nicht länger Mose oder Elia. Ja, ihr Verschwinden ist bedeutsam. Nur die beiden sind verschwunden, aber Jesus ist noch da. Wir folgen also nicht mehr dem Wesen des alten Bundes, wir folgen Jesus und dem neuen Bund. Und Jesus geht mit uns. Diese Zuversicht dürfen auch wir haben, wenn unser Weg im Alltag weitergeht. Auf dem Weg nach unten klären sich auch hier weitere Fragen. Die Jünger verstehen jetzt auch, dass Johannes der Täufer im Prinzip die Rolle des angekündigten Elia gespielt hat. Während sie das Kreuz noch auf sich nehmen werden und während Jesus das noch vor sich hat, hat Johannes schon sein Leben hinter sich gebracht und auch die Leiden liegen da bereits hinter ihm. Und ich kann mir vorstellen, sie kommen zurück, die übrigen neun fragen: Wo wart ihr denn? Was habt ihr da erlebt? Und es muss so schwierig gewesen sein, keine Fotos zu teilen, keine Statusbilder reinzustellen, niemandem etwas von diesem Erlebnis zu erzählen. Wie hätten die anderen auch reagiert? Mit Neid? Und was haben sie schlussendlich gedacht, als ihnen diese Begebenheit später dann auch erzählt wurde? Sind wir denn nicht alle mit Jesus unterwegs gewesen? Warum durften denn nur diese drei mit? Es ist wie auf einer Flugreise. Ne? Ihr wisst, die meisten Passagiere sitzen auf ihren Plätzen und sehen mehr oder weniger viel von der Landschaft, die am Fenster vorbeizieht. Aber stell dir vor, drei Passagiere dürfen kurz mit nach vorn ins Cockpit und sich alles angucken. Ich durfte das vor 28 Jahren selbst mal erleben auf einem Flug von Tel Aviv nach München. Aber heute ist es im Allgemeinen wegen Sicherheitsbedenken nicht mehr möglich. Was denken jetzt alle, die sowas nie machen durften? Oh, habe ich was verpasst. Und ich denke, Petrus war sich auch bewusst, dass andere Christen dieses nicht miterlebt haben, als Mangel empfinden könnten. Aber als Petrus schon alt war, hat er in zwei seiner Briefe nochmals darüber nachgedacht, wie er den Geschwistern dieses spezielle Erlebnis nahebringen kann. In seinem ersten Brief lobt er sie dafür, dass sie so viele schwere Situationen mutig durchstehen. Er schreibt, und ich zitiere aus 1. Petrus 1, Verse 7 bis 9, Petrus schreibt: Dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durchs Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen, das endgültige Gerettetsein. Mit anderen Worten, ja, ich weiß, ihr habt das nicht live miterlebt, aber trotzdem, sagt Petrus, ich staune, wie ihr so vorbildliche Alltagschristen seid, die ihr Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, ohne ihn schon mal gesehen zu haben. Und Petrus, ja, er hat diesen Höhepunkt damals auf dem Berg erlebt, aber er weiß auch, dass die Höhepunkte des Lebens nicht ewig wären. Er der damals drei Hütten oder drei Zelte bauen wollte, schreibt dann in seinem zweiten Brief folgende Worte: Ich weiß, dass mein Zelt hier auf der Erde bald abgebrochen wird. Das hat unser Herr Jesus Christus mir zu erkennen gegeben. Deshalb will ich dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wie bekommen wir Zugang zu diesem Erlebnis? Lesen wir noch einen Satz weiter. Petrus schreibt: Eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Wir können nicht in die Vergangenheit reisen, um das mitzuerleben. Wir können aber weiter treu im Wort lesen. In die Vergangenheit können wir nicht reisen, aber wir können und werden in die Zukunft reisen. Sich das bewusst. Zeitreisen sind möglich, aber nur in eine Richtung. Und am Ende dieser Reise, am Ende dieser treuen Glaubensreise, am Ende eines Lebens, was sich auch den Schwierigkeiten gestellt hat, werden wir dem verherrlichten Menschensohn begegnen. Und zwar nicht nur für einen kurzen Moment. Nicht nur auf einer Freizeit, die wenige Tage währt und dann vorbei ist. Wir werden ihm begegnen in Ewigkeit.